4. Feste feiern.
Unsere Feste, denn Feste gab es natürlich sehr rasch. Eine Kapelle war auch schon gegründet worden in der ersten Zeit. Und wenn die Suppe runter war und sie war nicht sehr gehaltvoll, dann wurde eben auch zwischen 1 und 2 getanzt. Unsere Feste waren natürlich meistens etwas kostümiert, hatten auch irgendeine Parole. Besonders gehaltvoll waren die Feste bei Feininger. Feininger spielte mit dem Musiker Brenner sehr schön Bach. Und ich weiß nicht, ob alle, aber viele Bauhäusler konnten dort hinkommen. Der schönen Böden halber kamen wir barfuß hinein. Und manchmal gab es auch einen Kessel mit Würstchen, denn die Bauhäusler waren immer hungrig. Als Kandinsky 1922 ans Bauhaus berufen war und seine großformatigen leuchtenden Bilder im Oberlichtsaal ausstellte, wir alle sahen sie zum ersten Mal, wurde auch getanzt.
Wir haben auch die schönen Feste vorbereitet und vor allem war auch Meister Schlemmer da wieder derjenige. Wir hatten auch dieses wunderbare Weihnachtsfest 1922, das ist ein Julfest geworden, denn ein Sonnenweltfest.
Bei aller Armut durch die hohe Inflation bedingt, waren es frohe, festliche Jahre. Ja, die gemeinsame Armut verband in liebenswürdiger Weise Meister und Schüler zu einer Schicksalsverbundenheit. Jeder, auch der Meister, musste, um nicht zu verhungern, nebenbei einen Broterwerb nachgehen. Ich fand ihn im Theater. Dennoch gab es viele berauschende Feste mit Tanz und Pantomimen. Die Bauhauskapelle mit Andi Weininger und Stefan Wolpe waren einmalig und geradezu berauschend. Schlemmer, ganz in seinen Bühnen- und Tanzideen aufgehend, war ein unermüdlicher Anreger zu alledem.
Was ja am Bauhaus also auch so furchtbar wichtig war, meiner Ansicht nach und für mich, das waren die Feste. Und da gab es gab jeden Monat ein Fest, immer, alle möglichen Anlässe. Es gab große Feste und kleine Feste. Und da war ein größeres Fest, ich weiß nicht mehr genau wann, aber so im Winter 28, 29. Und da sah ich zum ersten Mal Tänze von der Schlemmerbühne. Ich hatte ja immer Architekt werden wollen, aber wie ich das gesehen habe, diese vereinfachten Formen im Raum und ein Raum, der war nur schwarz und da erschienen nur einige sehr einfache Formen und geometrisch ausgeführte Bewegungen, da war ich ganz hingerissen, habe gesagt, also die Architektur ist ein Dreck, ich muss da Theater machen. Ja, es gab ein Bartnasen- und Brillenfest, es gab das medaillische Fest, das war so eigentlich das Größte, was ich erlebt habe. Es gab auch eine Menge Atelierfeste, also wo man nur so zu 15 oder 20 zusammenhockte. Und in den Festen wurde also immer sehr viel getanzt und manchmal auch gesungen. Und das ging immer sehr fröhlich zu und das konnte bis zum Morgengrauen dauern. Und da kamen schöne Sachen zustande. Beim metallischen Fest zum Beispiel, da gab es eine Treppe. Wenn man auf die Stufen stieg, dann gab jede Stufe das war eine Tonleiter. Auf jeder Stufe gab es einen anderen Ton und es gab Leute, die konnten Melodien spielen, im Rauf- und Runtergehen. Ja. Da gab es auch sehr, sehr interessante Kostüme. Also ich meine, einer hatte sich so ein, Totenkopf, eine enge Uniform. Und da hatte er Messer und Gabeln zu ihm, anstatt der Schnüre. Das waren so schöne Ideen, ja. Und,
Fünf, der Gründer.
Ich habe besonders darunter gelitten, dass wir in unserer heutigen Zeit, wodurch die Industrie, die alte Gesellschaft niedergebrochen ist, wir wieder zu irgendeiner Einigung kommen können. Goethe hat diese Einigung in seinem ganzen Werk gezeigt. In allem, was er schreibt, in seinen Dichtungen und so weiter, klingt immer mit, was auch der andere sagt. Es ist immer die Totalität des Ganzen darin. Und das hat mich ganz besonders gefreut, dass diese Ehrung an mich gekommen ist, weil ich mich auch immer dieser ganzen totalen Idee gewidmet habe, mein ganzes Leben eigentlich dafür hingegeben habe und in allen Sachen der Erziehung auch im Bauhaus besonders auf diese Sache den Ton gelegt habe. Wie ist es wieder möglich, den jüngeren Menschen vorzubereiten, dass er das Ganze sieht und nicht nur in kleinen Teilen, im Detail sich vertut? Die Gänze dieses Verhaltens halte ich für die außerordentlich wichtige Sache unserer ganzen Zeit. Und sie kann nur dadurch weiter gefördert werden, indem wir eine größere, totalere Erziehung, die schon im Kindergarten anfängt, herausbringen. Dass nicht nur das Gehirn erzogen wird durch Wissen, sondern dass die Hand und das Herz auch erzogen wird. Die Charakterbildung nicht nur, sondern auch das Gleichgewicht gegenüber alle Wissensfragen durch Handarbeit. Das ist besonders, was der künstlerische Mensch besitzt. Und so glaube ich, dass für die Demokratie in einer größeren Vollendung der künstlerische Mensch sehr viel zu sagen hat. Dass es ganz besonders wichtig ist, ihn wieder in eine leitende Stellung zu bringen.
Walter Gropius nach der Verleihung des Goethe-Preises in Frankfurt-Main 1961.
Meiner Ansicht nach muss die Erziehung zum Optischen schon im Kindergarten beginnen. Wir werden mit Augen geboren, aber müssen lernen, wie wir sehen. Es lag mir ganz besonders daran, was ich immer nenne, die Autonomie des Lernprozesses zu zeigen. Das heißt, dass der Studierende daran verhindert wird, seinen Meister zu imitieren und dass ihm die objektiven Tatsachen des Lebens gegeben werden, physiologische sowohl wie psychologische, und dass er mit diesen Mitteln sich selbst aufbaut. Was der Lehrer tun kann, ist stimulieren, aber das ist alles, sonst muss er sich selber aufbauen. Die Imitation führt ihn nur vom Wege ab. Diesen Verselbstständigungsprozess haben wir ganz bewusst im Bauhaus durchgeführt, indem wir versucht haben, gemeinsam eine Art Wissenschaft des Sehens aufzubauen. Also wirklich zu finden, was sind die praktischen physiologischen Tatsachen des Sehens in jedem Menschen und die psychologischen Effekte. Wenn ich dann eine Decke in matt schwarz mache, kommt die Decke scheinbar runter auf mich. Und wenn ich sie in glänzend schwarz mache, geht sie weg von mir. Wenn ich eine Wand im Kanariengelb habe, kommt sie auf mich zu. Wenn sie dunkelblau ist, geht sie zurück. Alle diese Tatsachen, die nichts mit dem Physiologischen, sondern nur mit dem Psychologischen zu tun haben, haben wir systematisch studiert. Und das sind die Materialien gewesen, mit denen jeder seine eigene Arbeit aufgebaut hat. Das ist aber, da es ein Laboratoriumserfinden und Finden war, das Stimulierende gewesen in der ganzen Atmosphäre, denn jeder nahm daran teil. Die Lehrer haben ebenso viel erfahren von den Schülern wie umgekehrt. Und das ist das Wesentliche, dass wir den einzelnen Menschen so stark wie möglich in seiner Einheit, in seiner Einzigkeit auf die Beine stellen, so dass er dann in der Lage ist, seine eigene Produktion zu vollfüllen. Ich bin dagegen, dass ich eine Schule aufbauen sollte, die lauter kleine Gruppchen erzieht. Das wäre falsch. Ich will Menschen haben, die sie selbst sind, die ganz anders sind wie ich. Und ich will ihm helfen auf seiner Weise. Wir hatten einen Lehrer im Bauhaus, Professor Albers, der jetzt in Staaten dient, der vielleicht das größte Genie dieser Art war. Der versteht es vom psychologischen Punkt aus, den Menschen, wenn er konfus geworden ist, sozusagen in einen Teich zu werfen und er kann nicht schwimmen. Und wenn er am Versaufen ist, dann fasst er zu und bringt ihn heraus. Dann ist er offen für Zuspruch. Das ist die Art, wie wir in der Erziehung wirklich jemandem weiterhelfen können. Dann wird er auf seine eigenen Beine gestellt. Ich hatte die Vorstellung damals, es gibt niemanden mehr, der einen neuen, modernen Stuhl erfinden und gleichzeitig machen kann. Darum gab ich jedem Schüler zwei Meister, einen für die technischen Dinge und einen als den künstlerischen Meister. Und die beiden arbeiteten zusammen. Im späteren Stadium in Dessau hatten wir schon eine Gruppe jüngerer Leute, die bei uns erzogen waren, die dann den Werkstätten vorstanden und beides waren. Die hatten die künstlerische Komponente ebenso wohl wie die technische. Das Wichtigste scheint mir zu sein, vielleicht nicht die Methode, es so oder so zu machen, sondern den richtigen Blick zu haben, den richtigen Lehrer heranzuholen. Die ganze Erziehungssystem ist ja doch eine Liebesangelegenheit. Wenn der betreffende Lehrer so tief drinsteckt, dass er wirklich das Beste tun möchte, dann, wenn er wirklich verliebt ist in seine Arbeit, dann wird er etwas leisten können. Und die Menschen rauszusuchen, die das natürliche Talent dafür haben, ist das, was so am wichtigsten ist in der Erziehung. Ich habe gesehen, dass diese oder jene Methode wirkungsvoll sein kann, wenn der Mensch, der das durchführt, so tief drinsteckt, sich so dem hingegeben hat, dass er dann wirklich die Fühlung mit dem Lehrling oder dem Schüler bekommt, die notwendig ist, dass er etwas selber tun kann. Ich habe vielleicht einen glücklichen Griff mit den Lehrern gehabt, denn die berühmten Maler, die waren damals noch nicht berühmt, Kandinsky und Klee und Molinari und Feininger und so weiter. Und in der Beziehung, nicht wahr, habe ich eben eine glückliche Hand gehabt.
Das Bauhaus war nie eine Formulierung von zeitgebundenen Stilauffassungen, war nie daran interessiert und seine technischen Methoden waren keine Endzwecke. Es wollte zeigen, wie eine Vielfalt von Individuen in Zusammenarbeit, aber ohne Identitätsverlust, eine Ausdrucksverwandtschaft in ihren Arbeiten entwickeln könnte. Es wollte grundsätzlich demonstrieren, wie Einheit in Vielfalt bewahrt werden kann und dass dies mit den Materialien, der Technik und den Formvorstellungen seiner eigenen Zeit natürlich. Es war die Methode des Bauhauses, die revolutionär war, und ich habe noch keine neuere Gestaltungslehre gefunden, die die des Bauhauses außer Kurs setzen könnte.
Man kann niemals etwas von vornherein festlegen. Es würde vollkommen rigide sein. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln können. Und wir können gar nicht voraussehen, was das lebendige Leben bringen wird. Das lebendige Leben hat natürlich immer recht. Und das muss immer gefördert werden. Je mehr wir davon hineinbringen können, umso besser. Ich habe immer gesagt, nicht entweder oder, sondern und zu sagen. Aber es ist notwendig, als ein Willensakt, dass eine Stadt zum Beispiel einen bestimmten Plan hat, in dem sie strategische Punkte festlegt, die dann unverrückbar sind. Dazwischen kann sich vieles beweglicher abspielen. Ich benutze mal das Wort Einheit in der Vielheit, dass eine Einheit abgelesen werden kann, dass aber genügend Variation des Individuums dazwischen bleibt, die durch jeweilige Lebensverhältnisse sich jeden Tag ändern können.
Aus einem Interview anlässlich der Verleihung des Goethe-Preises.
Nun, das Bauhaus und die Bauhaus-Ideen sind in Ihnen, ich möchte sagen, einem der Väter des Bauhauses. Ja, nun...
Ich bin der Vater des Bauhauses.
Dem Vater sind in Ihnen, dem Vater des Bauhauses.
Ich weiß nicht, warum uns kaum jemand hasst. Uns worldwide Großereignis in Kleidern aus altem Draht. Wir sind ein Wolfspelz in Schafsgestalt. Das seiner Zeit noch als Feindbild galt. Aufgestellt, nicht abwaschbar und Now way greifbar, erreichbar. Der Kampf geht weiter, Börsengang noch in diesem Jahr.
Sechs über die Meister.
Gropius, mein Vater nannte ihn immer den silbernen Prinzen. Das finde ich ein schönes Wort von Gropius, nicht wahr? Das ist er wirklich. Er war schon ein Prinz. Er war auch aus Silber. Er war nicht aus Gold, er war aus Silber.
Walter Gropius war nicht nur ein einzigartiger Direktor, der seinen Lehrern meist freie Hand in der Gestaltung des Unterrichts ließ. Gropius war auch ein einmaliger Organisator und Praktiker, der innerhalb des Bauhauses ein ausgedehntes Privatbüro für eigene Aufträge betrieb.
Wir sprachen immer von Pius. Das war das Kurzwort für Gropius. Er wurde sozusagen als der Vater des Ganzen angesehen. Und ich muss natürlich sagen, auch respektvoll, aber eher achtungsvoll. Und Gropius ließ auch Studierende, es waren da unter den Älteren, waren hervorragende Leute, die auch sehr frei und auch sehr konstruktiv in den Diskussionen ihre Ansichten vertreten konnten. Und Gropius hat das alles respektiert, hat also eine schöne Freiheit gelten lassen. Wir hatten allesamt eine große Achtung vor unseren Lehrern. Also wir haben sie alle verehrt.
Feininger hieß bei uns Papileo. Papileo habe ich vieles zu verdanken. Er hat ja keinen Unterricht gegeben, aber er war Meister der Drucker, das hat dann eine wunderbaren Holzschnitte gemacht. Ja, es war unglaublich, was er für eine Ausstrahlung hatte. Es war ganz für sich geschlossen. Und er kommt aus einer Musikerfamilie und die Musik war natürlich auch für ihn, auch die Bindung zu meinem Vater wegen der Musik. Mein Vater war ein hervorragender Geiger und meine Mutter eine hervorragende Pianistin. Es waren also wunderbare Konzerte im Oberlichtsaal gegeben worden. Mein Vater hat ja keine moderne Musik gespielt. Er fing eigentlich bei Bach an und hörte bei Mozart auf, nicht wahr? Ja, das ist eine ganz interessante Sache, wie ein moderner Meister sich im Grunde nur mit klassischer Musik beschäftigte. Er kam auch zu Beethoven noch, das muss ich dazu sagen. Und er kam auch vielleicht noch zu Schubert. Nein, es war wirklich eine ganz eigenartige Situation, dass da die Formmeister zum Teil mit unglaublichen Traditionen bewachsen waren, nicht wahr? Die eigentlich immer lebendig waren.
Konrad Püschel.
Im Allgemeinen war es so, dass wir den Gropius vergötterten.
Es war also immer ein fruchtbarer Kampf der Geister, eine dauernde Unruhe, die Gropius mit seinem Takt und seinem Feingefühl und seiner Wendigkeit immer irgendwie im Gleichgewicht halten konnte.
Gunter Stölzl und Edmund Kollein.
Ich hatte schon 6 Semester Architekturstudium an der Hochschule in Darmstadt hinter mir und hörte dann also vom Bauhaus. Und da habe ich an Gropius geschrieben, ob es denn nicht möglich sei, zu wechseln hier von der Vorausbildung an das Bauhaus. Und er hat also sehr, sehr nett geantwortet: Kommen Sie hierher, ich zeige Ihnen das alles und dann werden wir auch ins Gespräch kommen.
Wilhelm Wagenfeld über Laszlo Moholy-Nagy.
Er hat mir einmal erzählt, wie er überhaupt zum Metall gekommen ist. Gropius habe ihm diese Werkstatt angeboten. Er sei mit Gropius hinübergegangen und habe dann gesehen, Wagenfeld, es war faszinierend, schwarze Esse, roter Schlauch, dann Stein, Schamott, rot-gelb und Nickel, Metall und Feuer. Ich war so begeistert, ich habe sofort Ja gesagt. Diese romantische Einstellung Morlis zu seiner Aufgabe, die er selbst immer bestritten hat und sachlich begründete, war das wunderbar Widersprechende an ihm. Er konnte mit einer herrlichen Naivität wirklich staunen noch. Und dieses echte Staunen, was in ihm drin steckte, war für uns ungemein anziehend und faszinierend. Und gleichzeitig auch wir konnten dann mit einer Gründlichkeit arbeiten, mit einer Präzision auch. Die Maschinen, die er sah, die interessierten ihn bis ins Letzte. Einmal für ihren jeweiligen Zweck dort und dann wiederum in Gedanken an all das, was man aus Maschinen machen könnte. Als Morley nun sah, dass ich mich abkehrte von der Zylinderform und der geometrischen Form sozusagen, die im Glas aufgezwungen war, und zurückkehrte zu dem Glas organischen Tropfenform und von der aus vom Neuen die Krüge zu entwickeln suchte, sagte er zornig zu mir: Wagenfeld, was machen Sie? Sie verraten Bauhaus. Wir haben gekämpft für Kugel, Zylinder, Kubus und Sie machen Romantik. Sie machen sentimentale Tropfen. Ich sagte ihm: Nein, Morley, was wir wollten, sehe ich als romantische Formvorstellung, die sich in kein Material recht übertragen lässt. Deshalb musste ich ausgehen von dem, was ich in der Hütte sah. Die Urform des Glases ist der Tropfen. Und von diesem Tropfen gehe ich jetzt aus und suche da die neue, die organische Form zu finden. Wagenfeld, Sie verraten Bauhaus, sagte er dann zum Schluss immer noch wieder.
Felix Klee mit kaum 14 Jahren, jüngster Bauhäusler, 1921 bis 32, über seinen Vater.
Dann kam der große, für ihn sehr glückliche Moment, wo er nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem er seinen Soldatenrock an den Nagel hing, eine Professur an das Bauhaus in Weimar bekam. Und diese Professur war natürlich notgedrungen oder gezwungenermaßen mit dem Unterricht verbunden. Und er war zunächst ein klein bisschen schwankend. Wie wird das werden? Hast du überhaupt, kannst du einer Jugend, einer nachfolgenden Generation überhaupt etwas vermitteln von diesen Dingen, die ich hier entwickle? Und siehe da, es ging großartig. Es ging so großartig, obwohl vielleicht nicht die Gefolgschaft sehr groß war, zahlenmäßig. Aber es war in jedem Semester, waren es doch ungefähr 10 bis 20 Schüler, von denen haben vielleicht die Hälfte wirklich begriffen, was mein Vater wollte. Und wenn man heute diese theoretischen Schriften nachliest, hat man doch den Eindruck, da ist etwas Gewaltiges gesagt worden. Er war eine persona grata und wir von der Familie haben ihn wie einen Gott angehimmelt. Mehr kann ich nicht sagen. Da gab es wenig von Pädagogik. Mein Vater war Pädagoge, wie ich noch heranwachsendes Kind war. Und er hat auch manchmal ganz schön zugegriffen. Und wenn es ihm nötig erschien, und ich möchte sagen, ich bin ihm heute recht dankbar für diese doch manchmal etwas strenge Hand von ihm. Aber sonst hat er eigentlich meiner eigenen Berufswahl und meinem eigenen Leben nur die Größe, nur Großzügigkeit und freies Handeln an den Tag gelegt. Er hatte so quasi immer ein klein bisschen ein Glashaus um sich gebaut, um sich nicht zu sehr in die Karten sehen zu lassen. Aber er war mit dem Leben sehr verbunden. Ob das jetzt nun eine Reise war in der Eisenbahn oder auf dem Schiff, er hatte die Leute sehr, sehr scharf beobachtet. Das Auge war überhaupt eigentlich immer das Primäre. Und für ihn war alles, was mit dem Leben zusammenhing, nichts Überraschendes oder nichts Fremdes. Er war absolut im Leben drin, hundertprozentig.
War Ihr Vater auch ein politischer Mensch?
Sehr wenig politisch. Er hat sich für alle Politik interessiert. Er hat die Zeitungen gelesen von A bis Z, jeden Tag. Es Es gab nichts, was er nicht ausließ. Aber selbst Stellung genommen hat er nie zur Politik und er hat sich auch, bis auf diese sehr scharfe Attacke des Nationalsozialismus, hat er sich eigentlich nie irgendwie abwehrend oder äußernd für den Sozialismus oder für den Kommunismus oder für irgendeine konservative Partei geäußert. Es war im Grunde ihm eigentlich egal, wie diese Parteien. Er hat sie aber auch in Ruhe gelassen, hat sie nie bekämpft. Bekämpft hat er allein den Nationalsozialismus.
Wie hat es damals überwunden?
Ja, nicht leicht. Nicht leicht. Er hat natürlich sich nie Fremden gegenüber geäußert, aber uns in der Familie, die wir täglich mit ihm zusammen waren, haben gemerkt, dass es also, ich meine, er war mit Deutschland außergewöhnlich verwachsen. Er hatte hier einen sehr großen Freundeskreis und er war sehr groß anerkannt. Er hatte auch einen großen Schülerkreis und das sollte nur mit einem Schlag aus sein durch eine fristlose Entlassung. Aber dieser letzte Tag in Deutschland, darüber besitze ich einen Brief. Da heißt es, ich will nichts von Galle aufkommen lassen, höchstens eine etwas dosierte Galle. Und Frauen pflegen in solchen Fällen der Tränen. Es ist also nicht, dass er geweint hätte, aber es war ihm doch etwas ums Weinen.
Lotte Kollein zu Paul Klee und Wassily Kandinsky.
Er hat sich nicht so, wie man so sagt, unter das Volk gemischt, wie nachher Hannes Meyer, der überall zu finden war. Aber er war außerordentlich sympathisch und wir haben ihn sehr geschätzt und geachtet. Und dann hat er auch öfter die Bauhäusle zu Zusammenkünften in die Wohnung eingeladen. Das war eigentlich nie steif oder so, sondern es war eigentlich sehr, sehr schön und erlebnisreich. Kandinsky, Kräutchen, rühr mich nicht an, ich muss sagen, so ein bisschen sehr steif und Klee war so eigentlich, ja, der ist ja auch Geigenspieler gewesen, der ist ja auch ein musikalischer Mensch, das spürt man ihm auch in seinem ganzen Wesen. Und manchmal war das sehr ulkig. Er hatte rechts und links eine Kreide in der Hand und wenn er an der Tafel uns was gezeigt hat, dann ist er von rechts gegangen, hat so und dann hat er links weitergemacht. Und so ist er immer an der Tafel und hat immer rechts und links uns was angeschrieben. Der war so, so beweglich da in der Beziehung.
Der Maler Heinrich Neuilly, 89-jährig.
Seitdem ich ins Bauhaus gekommen bin, bei Kandinsky im Unterricht, und er erklärte uns die abstrakte Malweise. Und ich fand die richtig und gut. Das war die moderne und die, für mich die bessere, weil ich da mehr mich äußern konnte. Ich konnte meine Ideen besser anbringen. Und die Welt sah interessanter aus vom Abstrakten her. Man konnte mehr machen.
Über Hannes Meyer, Alfred Arndt.
Wie der Hannes Meyer dann gebaut hat, dann hat er auch die Bauhäusler dazugezogen und ließ sie auch Bauführung machen und an Ort und Stelle nämlich erleben, was so ein Bauwerk überhaupt ist. Das hat es bei Gropius nicht gegeben. Ich meine, der Hannes Meyer, der war ja ein sozial eingestellter, eine Art von Gemeinschaftsmensch für das neue Zusammenleben der Menschen. Nicht Kommune, sondern ehrlich, ja, sozial und neigte dazu, genau wie die Konsumgenossenschaft, so große Einkaufsorganisation zu machen, damit die Leute billig ihre Wurst kamen, nicht? Und er hat sich für den Schulbau interessiert.
Alle Meister hatten plötzlich mehr zu tun unter Hannes Meyer. Also auch Kandinsky und Klee wurden verpflichtet zu Kollegs, die vorher nicht so obligatorisch waren. Er war als Lehrer ganz prima und ich weiß, seine Schüler sagen, sie haben bei ihm am meisten gelernt. Denn damals wurde eine Klasse für Architektur errichtet, was vorher nicht da war, zum Bedauern von Schlemmer, der immer wieder jeden Tag sagte, Herr Gropius, wo ist die Architekturklasse? Und das hat ihn nicht gerade beliebt gemacht. Das wurde erreicht. Und Hannes Meyer war ein vorzüglicher Lehrer, das ist überhaupt kein Zweifel. Aber als er Direktor wurde, da wurde er also ich würde sagen, er wurde ein bisschen verrückt. Also das hat dem Bauhaus nicht gut getan. Ich sagte mal zu ihm bei einem Tanz, Sie kommen mal vor wie der Wolf im Schafspelz. Er lachte, er amüsierte sich und ich glaube, er hat gefunden, dass ich recht hatte.
Tut schlimmer. Fritz Hesse, Oberbürgermeister von Dessau, zum Kündigungsgespräch mit Hannes Meyer.
Bei dieser Unterredung suchte er, sich zu verteidigen. Aber seine Argumente waren schwach und Dr. Grote sagte ihm ins Gesicht, Hannes Meyer, Sie treiben ein doppeltes Spiel. In der Regung darüber bemerkte er, ja, ich kann ja nicht leugnen, dass ich Marxist bin, worauf ich die Unterredung abbrach und auf dem Nachhauseweg zu Dr. Grote sagte, Hannes Meyer ist als Direktor möglich. Marxist bedeutet eine Tarnung als Kommunist, die er bisher betrieben hat. Ein Kommunist wird niemals als Direktor die Unterstützung unseres Gemeinderats bekommen.
Ich war Studierender am Bauhaus, als der Wechsel von Gropius durch Hannes Meyer in der Leitung erfolgte. Es war eine der unruhigsten Zeiten des immer unruhigen Bauhauses. Wir waren enttäuscht über den Fortgang von Gropius und auch über den gleichzeitigen Fortgang von Moboli, Herbert Bayer und Marcel Breuer. Damals hielt Hannes Meyer Vorträge über seine Ideen und Vorstellungen von der Zukunft des Bauhauses. Sie waren brillant formuliert und von einem, ich möchte sagen, idealistischen Sozialismus durchdrungen. Er trat für die Kollektivarbeit ein und schmähte sehr aggressiv den Formalismus. Er sprach von einer Bauhaus-Mode, die er verurteilte. Sein unbestreitbares Verdienst ist die Aktivierung der Produktivarbeit der Werkstätten und die Zusammenarbeit mit der Industrie. Damals entstanden unter anderem die Bauhaus-Tapeten. Nach 2 Jahren wurde Hannes Meyer von Bürgermeister Hesse nach der offiziellen Lesart aus politischen Gründen entlassen. Durch diese Entlassung war der zukünftige Weg Hannes Meyers, der damals nach seinen Angaben keiner Partei angehörte, vorgezeichnet. Er ging mit einer kleinen Gruppe von Bauhaus-Studenten, über deren späteres tragisches Schicksal nur wenig bekannt ist, nach Moskau, um dort im Städtebau zu arbeiten. Ich war mit dem Städtebauer Ernst May nach Moskau gekommen. Hannes Meyer, ohnehin ein Einzelgänger, machte damals auf mich den Eindruck eines verschlossenen und fanatischen Menschen.
Die Welt neu denken. Frank sagt immer, die meisten von uns scheitern am Umfeld, weil das Umfeld uns unten hält. Frank sagt, wenn du mit vielen anderen in einem Raum bist und du bist der Einzige, der Geschmack besitzt, stilsicher ist und Flair hat, dann musst du diesen Raum verlassen. Es kann dort nur noch öder Selbstjubel, Stillstand und Enge entstehen, weil dieser Raum schon vor langer Zeit gestorben ist. Denkmal, Jubiläum, Museum, Mausoleum.
7. Der Chefdesigner.
Es war die Realisation einer Idee von Walter Gropius, der schon sehr früh, 1913, geschrieben hat, wie in der Industrie neben dem Kaufmann, neben dem Techniker gleichberechtigt der Künstler als Mitwirkender tätig sein muss. Und diese Idee hat mich so fasziniert, dass ich sofort gesagt habe, Schluss, ich war damals in Worpswede. Worpswede will ich verlassen und so bald wie möglich nach Weimar. Ich bewarb mich um Aufnahme und konnte dann auch gleich in die Metallwerkstatt kommen. War meine erste Arbeit eine unmögliche Kaffeemaschine. Ein formalistischer Blödsinn. Und nachdem dieses fertig war, ich meine Gesellenprüfung bestanden, das Moli erzählte, sagte er, jetzt sollten Sie eine Lampe machen, Wagenfeld, aus vorfabriziertem Metall. ein Metallrohr als Schaft, darauf eine Zugfassung, dann einen Bügel, einen Haltering für den Schirm und einen Opalglasschirm drauf. Den bekommen wir aus Jena. Jena ist ganz in der Nähe, das wissen Sie. Wir fahren dann zusammen hin. Nach einer schlaflosen Nacht wusste ich den nächsten Tag genau, wie die Lampe aussah. Denn, das klingt jetzt sonderbar, wie ein Märchen, aber es war so, ich hatte im Traum die Lampe gesehen und habe dann den nächsten Tag gezeichnet, bis der Kopf aufhörte mitzuzeichnen und nur noch die Hände zeichneten. Und die haben es gemacht.
Wilhelm Wagenfeld.
In der damaligen harten Zeit war es so, dass wir für eine zukünftige Gesellschaft arbeiteten. Das Handwerk wurde von der Industrie bedrängt, wirtschaftlich bedrängt. Es konnte allein gar nicht mehr bestehen. Und Gropius vertrat nun die Auffassung, mit derselben Sorgfalt, wie das handwerkliche Produkt in allen hohen Zeiten des Handwerks gewesen ist, muss jetzt das industrielle Produkt werden. Ich vertrat dann ganz fest, später auch in meiner Industriearbeit, dass wir mit den Rohstoffen so sorgfältig wie möglich umgehen, mit der Arbeitsleistung so sorgfältig wie möglich. Denn das Arbeiten selbst ist ja Leben. Der Mensch lebt in der Arbeit und lebt für die Arbeit, nicht erziehen. Erziehen ist schon eine Gewaltaktion. Aber der Einfluss muss so stark sein, dass das Kind begeistert mitmacht. Ich wollte nicht andere bilden, sondern wollte einfach dafür sorgen, dass die Gegenstände immer eine angenehme Raumwirkung haben. Eine angenehme Wirkung auch, wenn wir sie anfassen, wenn wir mit ihnen hantieren.
Und dann steht ja da diese Wagenfeldlampe, und das ist ja auch irgendwie so die Ironie des, der Geschichte. Das ist ja so das prominenteste Bauhausobjekt. Und wie wir ja wissen, das Ding ist super teuer bis heute. Es ist, hat überhaupt keine Funktion, und es war eigentlich auch nur so ein Schauteil, was sie ja entwickelt haben, so im Kontext der, des, dieses Haus am Horn, um zu sagen, okay, ich bin Bauhaus.
Ja.
Und es ist auch technologisch völlig outdated. So ganz, ganz seltsam. Aber es ist, die Leute lieben es.
8. Der letzte Direktor.
Das war gerade Ferienzeit, und ich war ja da der Chef von den ganzen Ausbauwerkstätten und konnte keinen Urlaub machen. Und da rief mich einen schönen Tag der Herr Oberbürgermeister Hesse an. Ich sagte, also Herr Arndt, gut, dass Sie da sind. Eben fährt Miesmann der Ruhe von mir weg, und der wird sich mal das Bauhaus angucken. Und Sie werden so freundlich sein und werden ihn auch umführen. Ich kam dann runter, und wie ich nun in die Halle komme, da kommt er gerade an, breiter Boxer. Ne? Na ja, sagt er, dann gehen wir mal und gucken uns mal den Laden an. Kam in der Warschat, ne? Sagt er, Arndt, das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Sind wir weitergegangen, na? Ich glaube nicht, dass das so bleibt. Kurzum, spürte ich, dass da ein ganz neuer Mann kommt, der mit ganz anderen Dingen da arbeiten wird. Und so kam es dann auch. Das wurde eine ganz große Bauabteilung, also eine Architekturabteilung. Die mussten mit Kohlen, mussten die alte Perspektive malen, so, und so hat es früher nie gegeben.
Mies van der Rohe.
Verwechseln Sie bitte nicht das Einfache mit dem Simplen. Da ist doch ein Unterschied. Ich liebe diese Einfachheit, nicht wahr? Aber wahrscheinlich aus dem Grunde der Klarheit, nicht der Billigkeit oder irgendetwas. Das kommt uns gar nicht in den Kopf, wenn wir arbeiten. Wir wollen natürlich auch neue Möglichkeiten finden. Und wir suchen die auch. Wenn aber da nicht wirklich ein neuer Weg auffindbar ist, nicht wahr, dann scheuen wir uns auch gar nicht, beim Alten zu bleiben, was wir vorher gefunden haben. Also ich mache nicht jeden Bau verschieden. Das würde mir gar nicht einfallen. Nur wenn die Aufgabe verlangt, dass da etwas anderes entstehen wird oder der eigentliche Zweck, dann arbeiten wir daran. Mich interessiert eine klare Struktur. Ob das mit Knetgummi gemacht wird oder was, es ist mir vollkommen egal. Die Tatsache, dass Beton sich für alles, was die Leute sich so denken, für alles möglich ist, nicht wahr? Für alle so eine, wie eine knetbare Masse. Das ist aber gar nicht der Fall. Wenn man eine klare Struktur will, dann muss man ihn wirklich also strukturell benutzen, nicht wahr? Man kann ihn auch anders benutzen, aber das tue ich nicht. Ich will ja eine Struktur, strukturelle Architektur haben, weil ich finde, da, das ist das Einzige, wo wir eine wirkliche Fühlung mit der Essenz unserer Zivilisation haben können.
Im September 1932 hatte die NSDAP-beherrschte Dessauer Stadtversammlung die Schließung des Bauhauses als einer der markantesten Stätten jüdisch-marxistischen Kunstwillens beschlossen. Oberbürgermeister Fritz Hesse reagierte mit einer Ausstellung.
Sie wollten kommen mit einer Kommission und der Oberbürgermeister sagte mir, ob ich vielleicht auf Urlaub gehen wollte während dieser Zeit und so weiter. Ich sage, nein, ich möchte die Leute ganz gern mal sehen. Und wir haben eine tadellose Ausstellung gemacht, wahrscheinlich die beste Ausstellung, die das Bauhaus überhaupt gemacht hat. Aber die Entscheidung, die lag ja längst fest. Das war nur noch eine formale Sache, dass diese Kommission sich diese Arbeiten ansah. Die haben wohl ein Gutachten abgegeben, was vernichtend war. So, damit war die Sache zu Ende. Da ich nun wusste, das geht in Anhalt nicht, habe ich eine Fabrik gemietet an einem Kanal dort. Diese Fabrik, die haben wir innen weiß angestrichen. Sah sehr schön aus. Es gefiel uns da eigentlich viel besser wie im Bauhaus. Es war nicht so prätentiös, nicht wahr? Hinter einem schmutzigen, verfallenen Bretterzaun. Wer da zu uns kam, der wollte wirklich zu uns kommen. Wir brauchten ja nur Arbeitstische. Ich komme eines Morgens vom Karlsbad mit irgendeinem Straßenbahn oder Omnibus. Da sehe ich dann, dass alles umstellt war. Und ich komme da heran, die sagten, halt hier. Ich sage, was bedeutet das? Das ist meine Schule, die gehört mir. Und dann waren da Leute von der Gestapo, die sollten eine Haussuchung machen. Die suchten die Gründungsakten des Bauhauses, um gegen den Oberbürgermeister in Dessau vorzugehen. Ich weiß, hatte gar nichts mit uns. Ich glaube, die haben uns für ganz harmlos gehalten, im Grunde, was wir ja auch waren. Aber die haben mich da stundenlang verhört. Die hatten eigentlich schon die Haussuchung in der Nacht gemacht, aber die blieben noch da. Die wollten mich verhören und Fakultät verhören und so weiter. Und dann diese Soldaten da draußen mit den Gewehren, die wurden hungrig und die telefonierten zum Alexanderplatz. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen doch essen. Und dann haben die vom Alexanderplatz gesagt, er versiegelt doch die Bude und kommt zurück. Da waren wir draußen und wir konnten nicht mehr hinein.
Mies van der Rohe wandte sich an den Reichsleiter und NSDAP-Chefideologen Alfred Rosenberg. Der antwortete,
hören Sie, das Bauhaus, das wird von Kräften getragen, die mit uns im Kampf liegen und das geht einfach nicht. Und dann sagte er, warum haben Sie das Ding nicht umbenannt, als Sie es nach Berlin brachten? Ich sage, wissen Sie, das Beste, was Gropius getan hat, ist, dass er den Namen Bauhaus erfunden hatte. Sag ich finde den so gut, den sollte man nicht ändern. Und dann sagte er, er würde sehen, was er tun kann. Und dann habe ich die Fakultät zusammengerufen, die noch da war, und hab den gesagt hier, der wird uns angezeigt, dass wir also das weiterführen können. Und ich schlage vor, dass wir beschließen, das Bauhaus zu schließen. Und ich werde denen einen höflichen Brief schreiben, dass der Beschluss der Fakultät gewesen ist, das Bauhaus aufzugeben. Das habe ich dann getan.
Das bleibt einem immer noch. Alfred Arndt.
Wir hatten das nie geglaubt, dass diese Dinge, die wir spielerisch und im Traum so gemacht haben, dass es so wichtig war und so wichtig geworden ist.
Marie-José Levedak über Fritz Levedak.
Was war es genau, was das Bauhaus bei Ihrem Mann ausgelöst hat in den 2 Jahren?
Ich glaube, das war das Gefühl vollkommener Befreiung. Befreiung von ideologischen Zwängen, Befreiung von künstlerischen Zwängen, dass man nur eine Figur so gestalten musste, wie sie in Wirklichkeit war, oder sie umgestalten musste oder expressiv machen musste. Da hatte er wirklich die Freiheit zu tun, was ihm innerlich zustand und was ihm einfiel. Und auch das menschliche Klima muss in dieser Zeit am Bauhaus kolossal leger gewesen sein. Da waren Tänzer, da waren Zeichner, da waren Drucker. Es waren eigentlich alle Gewerbe vertreten, die sich mit künstlerischen Dingen befassten. Und sehr viel Musik wurde gemacht, es wurde getanzt, gefeiert, sehr bescheiden, weil ja die Mittel auch bescheiden waren von den meisten, die sich dort ausbilden ließen. Und unter den Künstlern selber war auch eben eine sehr gute Stimmung anscheinend. Das war wohl das Wesentliche, dass es solch ein Leben gab, das konnte er sich nicht vorstellen und hat es nie wieder so glücklich empfunden wie damals.
Walter Funkert, 85-jährig.
Im Bauhaus galt immer noch das Wort Gesamtkunstwerk und das war auch als geistige Zielrichtung zu verstehen. Nicht innerhalb einer Fachrichtung nun eng zu studieren, entweder Architektur oder Werbung oder Bühne oder Malerei, sondern man wurde eigentlich in alle Gebiete irgendwie einbezogen. Und ich hätte genauso gut in der Architektur praktisch arbeiten können, aber während der Nazizeit hatte ich keine Chance als Bauhäusler. Und so wandte ich mich anderen Dingen zu. Ausstellungsgestaltung habe ich gemacht und dann Grafik. Ich habe auch Möbel entwickelt in einer Firma. Und ich habe dann nach dem Krieg hier zum Beispiel Plakate gemacht. Und ich habe die Gebrauchsgrafik, die Abteilung geleitet, überhaupt ins Leben gerufen. Also ich konnte eigentlich vieles machen. Also das ist das Besondere, dass man am Bauhaus so eine umfassende Sicht erhalten hat und auch ein Gefühl und vielleicht auch, wie man hier oft gesagt hat, einen sechsten Sinn für die Dinge. Das ist das, was mich getragen hat, eigentlich bis heute. Ich halte ja das Bauhaus also wirklich für ein Gesamtkunstwerk. Und wenn ich heute noch dahin komme, ich empfinde es heute genauso wie früher wie ein Weltkleinod.
Felix Klee anlässlich einer Ausstellung der Sammlung Felix Klee 1980 in der Kästner Gesellschaft in Hannover.
Es ist unglaublich, was alles Gültiges gekommen ist.
Die Gültigkeit ist eigentlich das Wesentliche von dieser Zeit, von der Weimarer Zeit und auch von der Dessauer Zeit. Es ist gültig. Man kann es ruhig sagen, es ist nicht vielleicht alles gelungen, aber es ist vieles doch gültig.
Albert Flocon.
Was ich mitgenommen habe. Ich könnte das vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Wie kann man es anders machen? Das bleibt einem immer noch. Und dann bleibt für mich auch immer wieder übrig, sagen wir mal, die Utopie, wo eine spielende Menschheit mit sich selbst versöhnt ist. Aber gut, Utopien werden heute immer weniger in Betracht gezogen. Aber ich glaube, wenn eine Gemeinschaft, ein Land, ein Volk, eine Klasse keine Utopie mehr hat, dann ist sie aufgeschmissen. Dann kommt nichts mehr zustande.